zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Herzlich willkommen bei zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Im Jänner scheiterte die Dreierkoalition noch an den NEOS. In einem zweiten Anlauf haben sie Anfang März dann doch zusammengefunden. 13 Jahre nach Gründung der Partei sind die NEOS nun erstmals Teil einer Bundesregierung. Und dort mischen sie auch kräftig mit. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger besetzt als Außenministerin eines der wichtigsten Ämter dieser Regierung und bei Sachthemen wie etwa den Pensionen, einer Föderalismusreform oder der Messenger-Überwachung versuchen die NEOS regelmäßig, ihren beiden Koalitionspartnern ÖVP und SPÖ den Stempel aufzudrücken. Wie dieses Vorhaben bisher gelingt, wollen wir heute besprechen. Mein Name ist Julian Kern und in unserem Podcast-Studio begrüße ich unseren Innenpolitikchef Gernot Bauer. Hallo Gernot.
Hallo Julian, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Und Max Miller. Hallo Max.
Hallo.
Gernot, mehr als 100 Tage regieren die NEOS nun erstmals in einer Bundesregierung mit. Wie schlagen sie sich denn deiner Meinung nach?
Vorausschicken muss man, es ist eine einmalige Situation in Österreich. Erstmals wird dieses Land von einer Dreierkoalition regiert und ich darf auf ein Zitat verweisen, das mir persönlich sehr gut gefallen hat. Vielleicht war es sogar mein Lieblingszitat des Jahres 2024. Es war zu Beginn der ersten Verhandlungen zwischen Volkspartei, Sozialdemokratie und NEOS. Und da hat die Parteichefin der NEOS, Beate Meinl-Reisinger, die Aufgabe ihrer Partei so beschrieben, nämlich unser Job ist es, ÖVP und SPÖ auch ein Stück weit in den Hintern zu treten. Das hat so quasi schon mal gezeigt, wie die NEOS denken. Sie wollen die Reformkraft sein. Also im Regierungsprogramm kommt ja das Wort Reform, ich glaube, 50 Mal vor. Und das ist der große Anspruch, ja, die politische Leitidee der NEOS, Österreich erneuern. Und damit sind sie auch in die Regierung gegangen. Und nach 100 Tagen ist es natürlich ein bisschen unfair und ein bisschen früh, zu überprüfen, ob den NEOS dieser Anspruch, ob umgesetzt wurde dieser Anspruch, ob es ihnen gelungen ist, die Reformkraft zu sein. Und ich muss sagen, sie haben schon Duftmarken hinterlassen in manchen Bereichen. Allerdings, glaube ich, haben sie mittlerweile auch erkannt, dass man mit 10% als 10%-Partei, und es war sogar weniger, es haben 9% gehabt bei der Nationalratswahl im Herbst, wird man jetzt keine Weltrevolution starten können. Wie es überhaupt eigentlich interessant ist, dass bei den NEOS scheinen so diese 10% die Decke zu sein. Also da wird eingezogen, das ist ein Limit, mehr erreichen sie einfach nicht. Also selbst bei der letzten Gemeinderatswahl in Wien, da waren sie sehr erfolgreich, sind auch wieder Koalitionspartner jetzt geworden, der SPÖ, aber auch da kamen sie nur auf 10%, obwohl die ÖVP sich zum Beispiel aufgelöst hat in Wien bei der letzten Gemeinderatswahl im April. Also diese 10% scheinen ein Limit zu sein für die NEOS. Vielleicht können wir später auch noch darüber reden. Das hängt natürlich damit zusammen, dass sie sehr anspruchsvolle Wählerinnen und Wähler haben und gleichzeitig natürlich dann irgendwo auch eine Nischenpartei bleiben.
Man muss halt auch dazu sagen, wenn man sich den Erfolg der NEOS jetzt in der Regierung anschaut, muss man grundsätzlich sagen, diese Regierung hat überhaupt schwere Voraussetzungen. Man hat einfach ein riesiges Budget doch, das man erstmal stopfen muss, bevor man irgendwie sonst was anpacken kann. Das heißt, die großen Reformen, die NEOS versprechen, die kann man in Teilen natürlich trotzdem umsetzen. Leicht ist es trotzdem immer, wenn man Geld hat.
Ich kann mir sogar erinnern, vielleicht was ich vergessen habe noch zu erwähnen, was man den NEOS schon vorhalten darf. Fast wären sie ja mit daran schuld, unter Anführungszeichen, gewesen, dass Herbert Kickl Bundeskanzler wird. 2.3. Jänner 2025, wir erinnern uns, sind die NEOS vom Verhandlungstisch aufgestanden und haben die erste Runde der Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und ihnen gecrashed. Wenn ich ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern darf, das hat man ja recht gern. Ich war damals über Silvester Skifahren im schönen Gasteinertal, konkret dort im Angertal, und da betreibt ja der heutige Staatssekretär Sepp Schellhorn die Gastronomie im Berggasthof im Angertal in Gastein. Und da steht er selbst immer hinter der Pudel und zapft das Bier und macht den Kaffee für die Leute. Und ich habe ihn dort gesehen, bin zu ihm hingegangen und gesagt, ja, grüß Gott, Herr Abgeordneter. Und er gesagt, ist ihm immer schon ein bisschen bärbeißig. Und habe ihn gefragt, na, wie schaut es denn aus bei den Verhandlungen? Und da wollte natürlich, hat er nichts gesagt. Aber irgendwie an seinem Eindruck, so seinem Blick habe ich erkannt, oje, da läuft es gar nicht gut vielleicht. Und tatsächlich, einen halben Tag später war das Ganze geplatzt. Er hat es wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon gewusst, hat nichts gesagt. Aber daran wäre fast die ganze Regierung gescheitert und Es gab allerdings dann eine zweite Chance für die Neos, die haben sie dann auch genutzt. Und ich glaube, das war für die Neos selber auch sehr, sehr wichtig. Warum? Jetzt, du hast es angesprochen, Julian, jetzt sind sie seit 12 Jahren bereits im Nationalrat und alle Umfragen zeigen, dass die Wählerinnen und Wähler der Neos, die wollen vor allem eines, ihre Partei an der Regierung sehen. Und bisher sind sie nur in der Opposition und ein Stück weit ist Opposition einfach wirklich Mist, so wichtig diese Rolle auch ist. Aber dieser Satz stammt vom früheren SPD-Fraktionsvorsitzenden Müntefering. Opposition auf Dauer ist Mist und sie ist sogar existenzgefährdend. Weil wenn eine Partei es nie schafft, in eine Regierung zu kommen, stellt sich ja doch irgendwann einmal die Frage für die Anhängerinnen und Anhänger, naja, warum soll ich diese Partei überhaupt wählen? Und ich glaube, so ist es den Neos gegangen jetzt. Also wenn sie diesmal nicht in die Regierung gekommen wären, dann hätten sich bei der nächsten Wahl die Leute gedacht, naja, warum soll ich sie überhaupt noch wählen? Und es gibt ein bekanntes Zitat des Parteigründers Matthias Strolz, der hat einmal gesagt, vor kurzer Zeit intern, die Geschichte der Neos ist auserzählt. Also auch er hat schon gesehen, man muss jetzt immer sagen, er ist natürlich auch ein bisschen ein Rappelkopf, Matthias Strolz, und liebt es zugespitzt zu formulieren. Aber so der Saga, dass die Geschichte der Neos auserzählt gewesen wäre, der hat schon was. Aber jetzt sind sie in der Regierung und jetzt können wir reden über die ersten 100 Tage der Regierungspartei Neos.
Kommen wir ein bisschen in die Gegenwart nach dem Attentat in einem Grazer
Gymnasium. Wobei die Vergangenheit ist schon interessant, Julian, um eine Partei zu verstehen. Nicht?
Absolut. Nach dem Attentat in einem Grazer Gymnasium hat sich die Bundesregierung nun auf das Vorhaben Messenger-Überwachung geeinigt. Max, innerhalb der Neos ist man da aber nicht ganz so einig. Warum nicht? Und könnte die Chat-Überwachung noch am Juniorpartner scheitern?
Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel für Opposition ist Mist sozusagen. Die Neos haben sich in Opposition natürlich trotzdem versucht, irgendwie Themen zu finden. Und eins davon ist natürlich als liberale Partei, eine liberale Gesellschaft mit der Freiheit des Bürgers, der Bürgerin an einer der obersten Stellen. Und da spricht die Messenger-Überwachung eigentlich genau dagegen. Also das ist ein relativ starker Eingriff des Staates. Die Sicherheitsbehörden argumentieren, dass sie den brauchen, um eben Attentate zu verhindern, um Anschläge zu verhindern, dass sie da eben auch in gesicherte Kommunikationskanäle reinschauen können müssen. Und technisch ist das Problem, dass man sozusagen nur den Terroristen, nur der Terroristin, das gibt es eh viel seltener, das sind meistens Männer, ins Handy reinzuschauen, das ist gar nicht so einfach. Man muss dafür ein System finden, dass das in Wahrheit auf jeden Bürger, auf jeden Bürger, auf jede Bürgerin und in jedes Handy reinschauen könnte. Dann ist technisch auch noch die Frage, sozusagen kann es auf jedes Programm schauen, auf welches Programm kann es schauen, etc. etc. Aber mal grundsätzlich, der rechtliche Eingriff ist natürlich ein starker, wenn man theoretisch die Möglichkeit auf alle Menschen, weil der Staat plötzlich die Möglichkeit hat, alle Menschen ins Handy zu schauen, sozusagen. Und da standen die Neos immer ganz klar dagegen in Oppositionszeiten. Jetzt sind sie in der Regierung, jetzt mussten sie einen Weg finden, damit klarzukommen. Und es hat ziemlich lang gedauert. Also es hat jetzt monatelang eigentlich geheißen, dieses Vorhaben könnte tatsächlich an den Neos scheitern. Das wurde heftig diskutiert, eben auch Neos intern. Und da sieht man auch so ein bisschen einen Luxus, den die Neos jetzt in dieser Dreierkoalition haben. Nämlich, es müssen nicht alle Neos-Mandatarinnen und Mandatare zustimmen und es werden auch nicht alle Neos-Mandatarinnen und Mandatare zustimmen. Also der Verfassungssprecher und stellvertretende Clubchef Nikolaus Scherak hat schon gesagt, er wird dagegen stimmen, weil, Zitat, ich bin tief davon überzeugt, dass Neos als liberale Partei solche staatliche Überwachungssoftware nicht unterstützen kann. Also sieht man, was für einen grundsätzlichen Wert das für die Partei hat. Und auch sonst ist der Unmut relativ offen geäußert worden. Also Stephanie Crispo hat zum Beispiel gesagt, Messenger-Überwachung macht uns nicht sicherer, im Gegenteil, Verfassungswidrigkeit und Gefahren dreuen. Also es sind schon sehr harte Worte für ein Vorgehen der eigenen Partei im Endeffekt. Wie lösen das die Neos? Clubchef Shetty sagt einfach, Kritik aus der eigenen Partei habe keinen Neuigkeitswert und verweist aufs freie Mandat. Das ist aber tatsächlich bei den Neos etwas, was sie auch von anderen Parteien etwas unterscheidet. Also auch zum Beispiel bei der Impfpflicht haben die Neos das freie Mandat sehr offen gelebt. Da gab es auch einige, die dagegen gestimmt haben und das war auch in Ordnung. Und da merkt man auch so ein bisschen, so schwer es für die Partei ist, teilweise auch gegen die eigene Überzeugung in dieser Regierung zu stimmen, so gut arrangiert man sich offenbar intern dann doch irgendwie. Und wie gesagt, man hat halt einfach den Luxus, dass nicht alle bei allen mitstimmen müssen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich am Ende der zweiten Verhandlungen für die Regierung Thema im Neos-Club war, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch besprochen wurde, dass man quasi einzelnen Abgeordneten gesagt hat, okay, wir wissen, wir müssen da Dinge bei Dingen mitgehen, bei denen vielleicht manche persönlich sich sehr schwer tun, aber wir sind nicht in einer Zweierkoalition, wir haben die paar Mandate Überhang, und dann wird man auch mal sich enthalten oder gegenstimmen können.
Max hat natürlich sehr recht, vor allem der Hinweis der Abgeordneten Stefanie Crisper auf die mögliche Verfassungswidrigkeit, der kommt nicht von irgendwoher, weil bekanntlich wurde ja ein erster Entwurf zu so einem Messenger-Überwachungsgesetz bereits vom Verfassungsgerichtshof einmal gekippt. Das war ein Vorhaben der Regierung von ÖVP und FPÖ. Die Regierung hat jetzt aber einen neuen Ansatz gewählt, ist sich sehr, sehr sicher, dass diesmal dieser enger gefasste Entwurf vom Verfassungsgericht vor dem Verfassungsgerichtshof halten wird, dass er also vereinbar ist mit den Grund- und Bürgerrechten. Und Nicolas Schetti macht es natürlich schon ein bisschen einfach zu sagen, naja, das freie Mandat. Es gibt eine Regierung, ist eigentlich nur dann stabil, wenn man sich im Ernstfall verlassen kann, dass alle Abgeordneten auch mitstimmen, selbst wenn ihnen einmal ein Gesetz eben nicht gefällt. Jetzt stimmt das schon. Also die Bürgerrechte sind sicher eines der wichtigsten NEOS-Themen neben der Bildung, neben Transparenz und neben Reform als politische Idee. Und die Abgeordneten Crisper und der stellvertretende Klubobmann Nicolas Scherak, wie Max das geschildert hat, das sind ja nicht irgendwelche Abgeordneten, sondern das sind zwei sehr lang gediente, sehr erfahrene Mandatare. Von Nicolas Scherak ist man eigentlich ausgegangen, dass er Klubobmann wird mit dem Aufstieg von Beate Meinl-Reisinger in die Bundesregierung. Es war damals eine ziemliche Überraschung, dass dann Jannik Schetti Klubobmann wird und nicht Scherak. Und ich glaube, einer der Gründe damals war schon, dass Scherak sich in diesen Themen eben nicht identifizieren konnte mit dem Regierungsprogramm. Also er nimmt das sehr ernst natürlich mit den Bürgerrechten, dafür steht seine ganze politische Karriere. Und ich glaube, das war einer der Gründe vielleicht, warum er damals auch nicht Klubobmann werden wollte, obwohl, wenn er Ja gesagt hätte, wäre er natürlich die erste Wahl gewesen. Gut, diesmal muss man sagen, zwei werden ausscheren, aber natürlich wird die Opposition da den Finger in die Wunde legen, weil natürlich, wenn eine Partei nicht geschlossen ist, dann kann das die jeweilige Parteichefin oder den Klubobmann einfach nicht freuen. Und in den anderen zwei Regierungsparteien, da hat man eh schon ein bisschen mit den Augen gerollt, immer wenn die Namen Crisper und Scherak erwähnt wurden, unter vier Augen im Gespräch mit ihnen, mit Journalisten.
Andererseits muss man halt auch sagen, die NEOS haben das, glaube ich, schon auch recht geschickt eingesetzt, die internen Unstimmigkeiten, um in den Verhandlungen halt einigen Rechtsschutz da rein zu verhandeln sozusagen, muss ich am Ende des Tages wahrscheinlich zeigen, ob das ausreichend ist natürlich, man weiß jetzt auch noch gar nicht, zum Beispiel welche Software in Einsatz kommen soll etc. Also da ist noch viel offen bei der Messenger-Überwachung, aber grundsätzlich kann man das natürlich, und das haben die NEOS auch gemacht, sozusagen die eigenen Bedenken in die Verhandlungen mit einbringen. Am Ende des Tages, wenn man es abwiegt, ist natürlich trotzdem eine Messenger-Überwachung etwas, was die NEOS nie wollten. Ich würde sagen, sie haben zumindest versucht, das Beste rauszubekommen, aber als politischen Sieg werden sie sich wohl nicht auf die Fahnen heften.
Aber es ist ein Zwang zum Realismus und das berühmte Rendezvous mit der Realität. Auch wenn es ein Leibthema von dir ist, wirst du als 9%-Partei dich nicht durchsetzen können in solchen Themen, weil wenn du da dann einen auf stur machst und sagst, wir verlassen die Regierung und das ist für uns eine Fahnenfrage, dann bist du nicht politikfähig, dann willst du als kleine Partei nie in eine Bundesregierung kommen, wirst du nie stabil sein können und dann sind wir wieder dort, was wir vorher erzählt haben, dass vielleicht die NEOS nicht in der Regierung um ihr Überleben kämpfen müssten.
Ein Thema, wo sich die NEOS intern um vieles einiger sind, ist eine groß angelegte Pensionsreform. Gernot, worauf haben Sie sich da bereits geeinigt und was kommt da noch?
Reform ist fast ein Fetisch der NEOS und die Pensionsreform ist sozusagen das große Ziel der pinken Partei. Sie konnten es da fast nicht erwarten, dass diese Pensionsreform, Sie nennen sie die größte seit 20 Jahren, beschlossen wird. Teile dieser Pensionsreform wurden bereits im Mai veröffentlicht. Damals war eben wieder Jannik Schetti, also ein sehr energiegeladener Abgeordneter, der war fast nicht zu stoppen und soweit ich das mitbekommen habe, der wollte unbedingt schon im Mai etwas über diese Pensionsreform erzählen, weil er hatte den Eindruck, glaube ich, dass die Neos ein bisschen untergehen. Es gibt so diese Übereinkunft in der Dreierkoalition. Eine Woche darf die ÖVP etwas verkünden, eine zweite Woche, in der zweiten Woche die Sozialdemokratie und dann sind die Neos dran. Die Neos haben natürlich als kleinste Partei immer so ein bisschen die Angst, nicht genügend vorzukommen. Und da ist er vorgeprescht im Mai und hat schon Teile der jetzigen Pensionsreform bekannt gegeben in einer rasch einberufenen Pressekonferenz mit seinem Kollegen bei der Volkspartei August Wöginger. Und das Ganze war so schnell der Fall, dass die SPÖ sogar ein bisschen überrumpelt wurde und nicht einmal dazu kam zu diesem Termin. Das Ganze wurde dann teilweise interpretiert als Uneinigkeit in der Regierung, war es nicht, wie wir jetzt sehen, sondern es war eher geschuldet diesem Termindruck, den Jannik Schetti da gemacht hat. Aber natürlich, Politik ist auch Vermarktung, Politik ist Verkauf. Die jetzige Pensionsreform, wenn sie denn so gelingt, ist tatsächlich etwas, was sich die Neos auf die Fahnen werden heften können. Beschlossen wurden vor allem zwei Dinge. Eine Teilpension, das bedeutet, dass man in Zukunft, wenn man schon einen Pensionsanspruch hat, einerseits diese Teilpension in Anspruch nehmen kann und zum anderen weiterarbeiten kann. Das heißt, da wird quasi die Frühpension, die Altersteilzeit wird verschmolzen mit dieser Teilpension. Und das zweite ist ein sogenannter Nachhaltigkeitsmechanismus. Das bedeutet, wenn bis 2030 nicht absehbar ist, dass die geplanten Reformen, wie zum Beispiel jetzt bei dieser Teilpension oder auch bei der Anpassungen bei der Frühpension, bei der Korridorpension, wenn die nicht greifen, dann kann es diverse Maßnahmen geben, dass die Pensionen tatsächlich das Antrittsalter erhöht wird. Das wären dann zum Beispiel Änderungen beim Beitragssatz, beim sogenannten Kontoprozentsatz, dass man beim Antrittsalter tatsächlich was tut, dass man die Höhe der Pensionen anpasst oder auch die Anspruchsvoraussetzungen ändert. Also das, ich meine, man muss nur schauen, die Pensionen sind ein wirklich heikles Thema. Also die ÖVP hat schon Wahlen verloren wegen den Pensionsthematik und den Kampf um die Pensionen. Für die Neos, wenn sie sich hier wirklich durchsetzen und wenn wir 2030 sagen können, Moment, bei den Pensionen haben wir wirklich die Ausgabendynamik gebremst, dann war das tatsächlich ein politischer Erfolg für sie. Pensionen, muss man natürlich sehen, sind eingebettet in dieses große Budgetthema. Das Problem ist, dass wir ein Drittel unserer Staatsausgaben gehen schon für Pensionen drauf. Und das sanierte Budget war auch im Wahlkampf und seit jeher ein Thema für die Neos. Und sie haben ja kokettiert nach der Wahl sogar mit der Idee, dass Beate Meinl-Reising oder wer auch immer eigentlich Finanzministerin werden könnte. Und sie haben sogar den Anspruch angemeldet, Finanzminister werden zu können. Das ist jetzt ein bisschen, kann man auch wieder sagen, das ist ein politischer Gag oder war es vielleicht etwas pinker Größenwahn, weil natürlich wirst du als kleinste Partei nicht den Finanzminister stellen können. Und jetzt müssen sie sich natürlich vorwerfen lassen, dass sie, das Budget ist zwar, es gibt zwar ein Sanierungsprogramm vom Finanzminister Markus Matterbauer, das Budget wurde jetzt auch beschlossen, allerdings so ein richtiges Sparbudget ist es nicht. Und das muss den Neos eigentlich auch wehtun, aber wie gesagt, sie sind in einer Dreierkoalition, ihre Mittel sind beschränkt, aber nur, es gibt einen Zeugen, der die Neos jetzt hier sehr kritisiert, weil sie beim Budget seiner Meinung nach nicht rigide genug sind. Und das ist Franz Schellhorn. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden ihn kennen. Er ist regelmäßiger Autor, Gastkommentator im Profil. Er ist Direktor des wirtschaftsliberalen Instituts Agenda Austria. Und er hat in einer Videobotschaft an die Neos gesagt, liebe Neos, was hat euch inhaltlich bloß so ruiniert? Franz Schellhorn ist der Bruder von Sepp Schellhorn. Allerdings muss man es genau trennen. Das eine ist der Politiker Sepp Schellhorn und hat nichts zu tun mit dem Wirtschaftsforscher und Publizisten Franz Schellhorn. Aber der Satz, liebe Neos, was hat euch inhaltlich bloß so ruiniert, passt so ein bisschen als Klammer zu dem Satz von Beate Meinl-Reisinger, wir werden der ÖVP und der SPÖ in den Hintern treten.
Ein zweites großes Thema der Neos ist eine Föderalismusreform. Kurzum, die Neos sind der Meinung, in diesem kleinen Land gehen auf zu vielen Ebenen geht zu viel Geld und Ressourcen verloren. Deshalb bräuchte es eine große Föderalismusreform. Was ist denn davon zu halten und wird das innerhalb dieser Legislaturperiode noch passieren?
Da steckt wieder das schöne Wort Reform drinnen und schauen wir, wie viel Reformkraft die Regierung unter Neos-Beteiligung dann überhaupt hat. Eine Föderalismusreform ist jetzt tatsächlich, es gibt ein Commitment aller drei Parteien und auch ein Commitment der Landeshauptleute und der Gemeindevertreter, dass man jetzt wirklich hinterfragt die Betriebsanleitung unserer kleinen Republik und dass man in den nächsten 2 Jahren hier eine Reform vorlegt. Versprochen hat das der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Der ist erstens derzeit Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz und zweitens ist er in einer Woche schon nicht mehr Landeshauptmann, weil er am 2. Juli zurücklegt sein Amt. Seine Nachfolgerin wird die frühere Ministerin Caroline Edtstadler. Ein bisschen boshaft könnte man jetzt sagen, naja gut, ein Landeshauptmann kann in den letzten Wochen seiner Amtszeit sich schon sehr generös zeigen und manche Dinge versprechen, ob die dann wirklich umgesetzt werden. Wie konstruktiv dann tatsächlich die Landeshauptleute sich verhalten werden, das bleibt abzuwarten. Da gibt es einen berühmten Spruch des heute schon einmal erwähnten Parteigründers der NEOS, Matthias Strolz, der nannte die Landeshauptleute einmal sehr frech die Fürsten der Finsternis, weil er gemeint hat, die stehen wirklich für die Verhinderung in diesem Land. Keine Reformen sind möglich, weil die Landeshauptleute in der Landeshauptleutekonferenz fraktionsübergreifend alles blockieren. Ein kleiner Sidestep, diese Landeshauptleutekonferenz ist ja tatsächlich einflussreich, allerdings gibt es in der Verfassung gar nicht. Das ist ein loser Zusammenschluss der Landeshauptmänner und Landeshauptfrauen, der real sehr viel Macht hat, obwohl er formal gar nicht existiert.
Diese Wortgewaltigkeit, die NEOS an den Tag legen, also Fürsten der Finsternis, das tragen sie ein bisschen auch weiter, vor allem in der Person Sepp Schellhorn. Und der ist sozusagen auch als Entbürokratisierungsstaatssekretär ja hauptverantwortlich dafür, im Föderalismus aufzuräumen. Auch, oder er sieht sich so, obwohl er im Außenministerium Staatssekretär ist. Und das merkt man dann auch, wenn er zum Beispiel bei Pressekonferenzen dann vom Sprachbild spricht, muss ich jetzt kurz nachschauen, nämlich, dass man Lianen aus dem Förderdschungel mit der Machete durchschlagen muss. Das war insofern spannend, als es bei der Pressekonferenz, wo er das gesagt hat, ging es um die Einigung auf die Kürzungen, die die Regierung im Budget beschließen musste. Und da waren diese Förderungen einfach nicht wirklich angegriffen. Also da gab es zwar die Klimaförderungen, die gestrichen wurden, das wusste man auch schon lang, aber er hat eben von diesen föderalistischen Förderstrukturen gesprochen. Und dann auf Nachfrage, wenn wir das sozusagen, wenn er die Hand vor lauter Lianen nicht sieht, auf welche will er denn zuerst einschlagen, war dann die Antwort, naja, das wird man sich genau anschauen müssen, wir werden eine Förderkommission einsetzen. Und da finde ich, ist schon noch ein bisschen das Problem da, eben auch wenn du fragst nach einer Föderalismusreform. Die NEOS haben relativ konkrete Vorstellungen, wo sie sparen wollen und wie sie und eigentlich auch genau eben, also dass die Landeshauptleute so stark sind, dass die Gemeinden an manchen Stellen blockieren. Aber wo sie tatsächlich Geld wegnehmen wollen, das können sie noch nicht genau sagen. Und das ist dann auch der Grund, warum so eine Föderalismusreform relativ lang dauert und warum es auch relativ leicht gesagt ist, dass man bei Förderungen 3 Milliarden Euro einsparen kann. Weil solange man sagt, bei den Förderungen fühlt sich niemand angesprochen, aber sobald man sagt, weiß nicht, bei der Agrardieselförderung, dann gibt es einen Protest, nämlich in dem Fall aller Bauern mit Dieseltraktoren, was der Großteil ist. Und das ist so irgendwie dieser Spagat und auch wieder diese Ankunft in der Realität des Regierens, glaube ich, den die NEOS gerade erleben, dass es bei diesen großen Reformen nochmal schwieriger wird, auf die Details zu kommen und die zu kommunizieren, ohne, und das ist das nächste Problem, Klientel von SP und ÖVP so auf die Zehen zu steigen, dass man die Reform gleich abblasen kann. Also das ist ja auch du hast es schon angesprochen, Gernot, bei der Pensionsreform die Herausforderung, aber beim Föderalismus wird das nochmal viel, viel stärker, weil das ganze Geld, das momentan im Föderalismus, wenn man jetzt im NEOS-Sprech zu bleiben, versickert, oder in Lianen wächst, das kommt ja trotzdem irgendwo an. Das sind ja Jobs, das sind Förderungen, das sind Kindergartenplätze teilweise, das sind Pendler-Euros, die jetzt erhöht werden. Aber das verschwindet ja nicht im System, das löst sich nicht in Luft auf, sondern das kommt irgendwo an. Und ab dem Zeitpunkt, wo man sagt, dieser Euro, der kommt jetzt nicht mehr bei dir an, ab da wird es wirklich kritisch. Und deswegen verstehe ich auch, dass auf der einen Seite ist es natürlich bizarr, wenn man ein Sparbudget präsentiert und im selben Atemzug sagt, und da werden wir in den nächsten Jahren weitersparen, aber wir sagen euch nicht, wo genau. Auf der anderen Seite verstehe ich es bis zu einem gewissen Grad auch, weil das einfach so sensible Thematiken werden.
Das ist ganz richtig, ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, Max. Ein weiterer ist ja zum Beispiel da im Herbst vergangenen Jahres, da gab es schon diese Dreierverhandlungen und was wurde dort quasi in den letzten Atemzügen der Vorgängerregierung noch beschlossen, eine Anpassung der Gehälter für den öffentlichen Dienst. Also eine heute sehr kritisierte Maßnahme, dass schon damals festgesetzt wurde, wie viel der öffentliche Dienst nicht nur 2025, sondern auch 2026 verdient. Und das haben natürlich die schwarze Bundesregierung, schwarz geführte Bundesregierung, mit der roten Gewerkschaft auch mit beschlossen und unter absoluter Ignorierung der NEOS. Jetzt kann man sagen, natürlich, die sind ja gar nicht inhaltlich gar nicht zuständig, aber das war schon auch ein kleines Foul. Ich habe vorher davon gesprochen, dass die Landeshauptleute-Konferenz ein natürlicher Gegner der NEOS sein werden, aber genauso wird es die Sozialpartnerschaft natürlich sein, diese immer noch schwarz-rot dominierte Nebenregierung, die war immer der NEOS ein besonderes Gräuel und die wird natürlich auch, ist ein natürlicher Widerpart der NEOS. Wir haben angesprochen den Sepp Schellhorn, also ist ein sicher eine Persönlichkeit, eine Figur, wir jammern ja immer ein bisschen, dass es keine Politiker mehr mit Ecken und Kanten gibt in heutzutage. Das ist Sepp Schellhorn, das muss man ihm zugute halten. Wenn man die anderen zwei Spitzenvertreter der NEOS anschaut in der Regierung, haben wir zum einen die schon erwähnte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, ist keine gelernte Außenpolitikerin, obwohl sie Erfahrung hat mit dem EU-Parlament, aber doch eher Innenpolitikerin. Aber sie ist natürlich eine, wie jeder Spitzenpolitiker, besitzt sie das Talent, sehr schnell in eine Rolle hineinzuwachsen, auch in ein so kompliziertes Feld. Was kann man sagen? Nach 100 Tagen, es fällt ein bisschen auf, dass sie die Linie ihres Vorgängers Alexander Schallenberg, was Israel betrifft, in etwas korrigiert hat. Also unter Schallenberg war Österreich 100% im Lager von Israel, hat gegen Resolutionen in der UNO gestimmt und sie hat diese Position leicht aufgeweicht und hat sich da eher angepasst dem europäischen Mainstream unter den Ländern der EU. Sehr engagiert ist sie als Außenpolitiker in der Ukraine-Frage. Sie war auch schon als Abgeordnete, als Oppositionspolitikerin in der Ukraine. Das liegt ihr wirklich am Herzen, das ist offenbar ist wirklich ein Schwerpunkt in ihrer Außenpolitik. Und dann natürlich vielleicht einer der wichtigsten Minister, man könnte sogar sagen, der wichtigste Minister der Bundesregierung, weil es tatsächlich ein Zukunftsminister ist, der ressortverantwortlich für Bildung, Christoph Wiederkehr.
Du hast vorher schon von Vorpreschen gesprochen, dass die NEOS bei der Pensionsthematik gemacht haben. Tatsächlich vorgeprescht, und zwar alleine, ist Christoph Wiederkehr bei den Budgetverhandlungen oder am Ende der Budgetverhandlungen. Da war dann die Frage sozusagen, wie schaut jedes Einzelbudget aus? Und Wiederkehr hat als erstes eine Pressekonferenz gegeben, sehr viel früher als alle anderen, tatsächlich so früh, einen Tag zu früh de facto, dass den anwesenden Journalistinnen und Journalisten gesagt wurde, bitte schreibt darüber erst morgen, weil sonst kriegen wir Probleme mit dem Rest der Kommunikation. Es war dann tatsächlich so, dass die anderen Ministerien nicht so glücklich darüber waren. Warum haben die NEOS das gemacht? Weil tatsächlich das Bildungsbudget relativ unangetastet worden ist von diesen Sparzwängen. Es gibt einzelne Punkte, dass das Bauvorhaben verschoben wurden oder so, wie es in allen Ministerien ist, aber sonst diese brutalen Cuts gibt es eigentlich nicht. Im Gegenteil, Österreich investiert zu Recht sogar etwas mehr Geld in Bildung als bisher. Und das liegt nicht nur an den steigenden Beamtengehältern, sondern es gibt eben zum Beispiel auch mehr Schulpsychologinnen und Psychologen, was jetzt spätestens nach dem Amoklauf von Graz, wie wichtig das ist, sieht man spätestens erst jetzt. Genau, aber da konnte eben Wiederkehr ein bisschen Good News für sich verbreiten, sozusagen. Er hat mehr Geld bekommen und dann ist er auch gleich damit vorangegangen. Und das ist auch etwas, was die NEOS bis zum gewissen Grad machen müssen. Ja. Sie haben zwei Ministerien, eines davon ist das Außenministerium. Da ist man logischerweise eher fremdgesteuert. Österreich hat jetzt nicht wirklich den großen Einfluss darauf, ob Donald Trump den Iran angreift oder nicht. Wir können uns dann nur noch innerhalb der EU bewegen und auch dort ist das Kanzleramt mit zuständig. Da hat Beate Meinl-Reisinger keine alleinige Verfügungsmacht. Das heißt, wo NEOS tatsächlich Punkte setzen können, das ist die Bildung und dementsprechend versucht Wiederkehr sich da quasi ja, erfolgreich zu positionieren. Andererseits muss man sagen, ich habe jetzt zwar gesagt, das Bildungsministerium hat mehr Geld bekommen, aber wir sind trotzdem in einer angespannten Budgetsituation. Das heißt, das Volumen, das das Bildungsministerium gerne gehabt hätte, das gibt es nicht. Zum Beispiel auch bei der Verwaltungsassistenz für die Mittelschulen jetzt, das wird zwar mehr oder weniger wie geplant ausgerollt, allerdings einfach ein bisschen verzögert, damit sozusagen nicht alle Planstellen auf einmal bezahlt werden müssen. Das Bildungsministerium sagt, das ist quasi eh sinnvoll, weil man, also quasi, weil das sonst das System eh überfordern würde. Aber ja, also man macht natürlich trotzdem gewisse Einsparungen. Aber ja, Bildung ist auf jeden Fall ein Thema, das den NEOS so wichtig ist, dass sie es auch zum Beispiel in Wien weiterhin besetzen wollen, obwohl es ein sehr kompliziertes, sehr herausforderndes Thema ist, mit dem man immer wieder auch ordentliche Niederlagen einstecken muss, weil es einfach, also weil es so komplex wird, wenn zum Beispiel die Familie von Geflüchteten nachgeholt werden und Schulklassen einfach überfüllt sind zwischenzeitlich, dann später hat man die Schulklassen und die Leute kommen nicht mehr, dann stehen die Schulklassen wieder leer. Also es ist eine ständige Herausforderung eigentlich. Und die NEOS stellen sich der, die NEOS suchen diese Herausforderung. Nach 100 Tagen kann man logischerweise nicht sagen, ob das jetzt ein Erfolg war oder nicht, weil man muss da wirklich in Schuljahren rechnen. Eigentlich sieht man den Erfolg von Bildungspolitik erst in Generationen oder den Misserfolg, wenn man zum Beispiel an eine vergangene ÖVP-Bildungsministerin denken, die Briefe ausgeschickt hat, dass Leute bitte nicht Lehrerin oder Lehrer werden sollen, weil der Beruf zu dem Zeitpunkt überlaufen war. Jetzt haben wir einen Lehrermangel. Das sieht man eben erst Jahre später, was für eine Auswirkung manche Aktionen dann tatsächlich in der Bildungspolitik haben. Und dementsprechend ist es momentan ein bisschen schwer zu beurteilen. Ein Erfolg auf jeden Fall aus NEOS Sicht, und wie gesagt, deswegen haben sie noch so prominent kommuniziert, ist, dass das nicht gespart wurde im Bildungsbereich, sondern eher investiert.
Abschließende Frage an euch beide. Was muss in den kommenden Jahren geschehen, damit diese Legislaturperiode und Regierungsbeteiligung der NEOS als Erfolg in Erinnerung bleiben wird?
Ich habe mich mal unterhalten, längere Zeit mit Nikolaus Donik, das ist der Kommunikationschef der NEOS, auch ein alter Hase und sehr erfahren in der österreichischen Innenpolitik. Und der hat in der Parteizentrale der NEOS am Wiener Heumarkt, hatte der die längste Zeit einen Sammelband, so ein Büchlein oder einen dicken Wälzer liegen. Und der hat sinngemäß, hieß der How to Survive a Coalition as a Small Partner. Den hat die ALDE rausgegeben einmal, dieses Buch, das ist die Dachpartei aller liberalen Parteien in Europa und beschäftigt sich eben damit, wie man als kleiner Partner, vor allem als kleiner liberaler Partner, angesichts von einer Übermacht des Koalitionspartners überleben kann. Da ging es damals konkret, war das Beispiel das Vereinigte Königreich. Da haben die Lib Dems, die Liberaldemokraten, mal mit den Konservativen, mit den Tories regiert, sind dann furchtbar unter die Räder gekommen und bei der nächsten Wahl abgestraft worden. Also die NEOS wollen sicher nicht nur der Aufputz in dieser Regierung sein, sondern die wollen schon wirklich etwas weiterbringen. Ein Punkt ist sicher, die Regierung wird schon dann als Erfolgsregierung gelten, wenn sie überhaupt einmal hält. Also wenn sie 5 Jahre durchhält. Die NEOS hätten ja gar nicht in diese Regierung müssen, weil die anderen 2 Parteien hätten die NEOS nicht gebraucht, weil sie einen kleinen Überhang an Mandaten haben. Die NEOS sichern diese Mehrheit ab und sie sind schon ein bisschen dafür auch da, dass sie so eine Art wilde Frische dieser neuen Koalition verleihen.
Also was ich tatsächlich relativ sympathisch finde an den NEOS ist, dass sie nicht nur auf den eigenen politischen Erfolg schielen. Wenn man jetzt gerade in Umfragen schaut, sind sie die einzige der 3 Koalitionsparteien, die nicht verliert, die vielleicht sogar etwas zulegen kann. Aber ich meine, das sind jetzt Sonntagsfragen, die sehr, sehr weit von der Wahl entfernt sind. Also würde ich das nicht überinterpretieren. Aber das ist tatsächlich nicht das, worauf die NEOS primär schauen. Gerne, du hast es schon angesprochen, es gibt da so eine magische Grenze um die 10% und die NEOS können mit der eigentlich relativ gut leben. Also was ich mitbekommen habe, ist jetzt eigentlich nicht viele in der Partei, die glauben, sie müssen jetzt auf 20-30% kommen, sondern sie sind lieber bei 10% und haben einen Impact. Und deswegen, wenn die Frage lautet, was müssen sie erreichen? Ich glaube nicht, dass es bei ihnen darum geht, wie viel Prozent können wir bei der nächsten Nationalratswahl mehr erreichen, sondern eher, welche Strukturreform können wir nachhaltig umsetzen, sozusagen, was wird man eigentlich für immer im österreichischen System von dieser Regierung übrig bleiben? Also was wird, das wäre eine große Pensionsreform, das wäre eine große Föderalismusreform. Das sind so diese Dinge, natürlich auch eine große Bildungsreform, allerdings, ich glaube tatsächlich, dass die mit ÖVP und SPÖ noch am allerschwierigsten wird. Aber wirklich so Dinge, die das im System eine solche Veränderung darstellen, dass es langfristig bleibt. Das wäre, glaube ich, wenn es eines von diesen 3 Dingen gelingt, und zwar wirklich nachhaltig, nachwirkend und groß und nicht nur am Papier, dann, glaube ich, können die NEOS schon das schon als Erfolg werten.
Ja, und wir werden die Arbeit dieser Regierung jedenfalls sehr genau beobachten. Hintergründe zu weiteren innenpolitischen Entwicklungen lesen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf profil.at. Dort finden Sie auch eine sehr ausführliche Analyse zum US-Luftschlag auf den Iran. Und hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.